Kurz in eigener Sache. Wir suchen Verstärkung für unser Team, nämlich konkret einen Content-Marketing-Manager oder Managerin Vollzeit in Köln in unserem Office oder auch voll remote möglich. Und deine Aufgabe wird es sein, unser komplettes Social-Media-Marketing zu verantworten und nach vorne zu bringen. Das heißt, unseren YouTube-Kanal, diesen Podcast hier, unseren Short-Content und alles drumherum, was so anfällt. Und hier bist du wirklich die komplette Wertschöpfungskette von der Strategie über den Schnitt bis hin zur Distribution und auch Dingen, die drumherum anfallen, hauptverantwortlich sein. Wichtig dafür ist auf jeden Fall, dass du etwas Vorerfahrung mitbringst und vor allem Bock auf das Thema, darin richtig gut zu werden und es mit uns einfach aufs nächste Level zu bringen. Wenn es für dich interessant klingt, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht auf Instagram oder in den Shownotes, ist auch verlinkt einmal unser Stellenportal, wo du dich auch einfach mit einem kurzen Lebenslauf bewerben kannst. Ich freue mich extrem, dich kennenzulernen. Los geht's mit der Folge.
Online-Shop-Geflüster. Psst.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Online-Shop-Geflüster-Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine hier, sondern gegenüber von mir sitzt der liebe Marvin.
Was geht?
Von AppScale. Und wir haben tatsächlich gerade schon über 40 Minuten gesprochen, nämlich bei euch im Podcast.
Yes.
Den verlinke ich auch in den Shownotes und ich empfehle euch, bevor ihr diese Folge anhört, hört euch die erste Folge an, weil wir da schon mal über ein paar Themen gesprochen haben. Marvin, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz das Konzept, was wir hier gerade umsetzen.
Genau, ich meine, ich war ja schon mal bei dir im Podcast zu Gast, du warst schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Wir kennen uns auf jeden Fall sehr, sehr gut und wir haben überlegt, lass uns doch einfach mal eine Doppelfolge machen, wo beide Podcasts sozusagen ein bisschen miteinander interagieren und wir einfach mal, es sollten eigentlich 10 Sachen werden, die immer in Online-Shops gehen und haben gedacht, okay, wir teilen das so ein bisschen nach Produktseite oder nach dem normalen Online-Shop-Funnel auf. Das heißt, wir haben bei uns im Podcast schon die Sachen für Startseite, Kategorieseite und so beratende Seiten, wie zum Beispiel einen Produktfinder oder Landingpages besprochen und wollen jetzt hier nochmal ein bisschen auf den Warenkorb, den Checkout und natürlich die wichtigste, das Herzstück eines Onlineshops, die Produktseite sozusagen eingehen. Und ja, wir haben eben schon 40 Minuten gesprochen. Ich nehme an, jetzt haben wir auch mal so den Plan, nochmal 40 Minuten zu sprechen. Das wären definitiv mehr als 10 Ideen.
Ja.
Wir sind, glaube ich, bei unserer Folge eben schon bei 10 Ideen gelandet.
Locker flockig.
Deswegen, ja, lass uns direkt reinstarten, würde ich sagen.
Also genau die richtige Folge für jeden, der Inspiration gerade braucht, Ideen, was man so machen kann im Online-Shop. Also hört euch den ersten Part quasi an und dann geht's hiermit weiter. Und wir sind angekommen bei der Produktseite.
Lass uns vielleicht noch kurz einen kleinen Disclaimer vorab geben, warum wir überhaupt darüber sprechen, warum die Kombination vielleicht auch so cool ist. Weil bei dir in der Beratung natürlich sehr viele kleine Online-Shops mit drin, auch ein paar große, aber halt dann anderes Konzept, die Leute so komplett auf links zu drehen.
Bei den größeren gehen wir nicht her und machen einfach irgendwas im Online-Shop.
Genau. Und wir haben halt hauptsächlich diese größeren Kunden dann bei uns und unterstützen die halt mit der Dienstleistung von AB-Tests, darüber halt Stück für Stück den Online-Shop zu optimieren. Deswegen haben wir eigentlich so ein gutes Wissen, so eine gute Schnittmenge an Sachen, die wir jetzt allgemein mal ein bisschen preisgeben wollen und da ein bisschen drüber sprechen wollen.
Ja, gerade auch im Checkout wird es, glaube ich, spannend werden, weil wir da gewisse Dinge eigentlich häufig empfehlen, mal auszutesten.
Ja.
Aber ihr habt in der AB-Test häufig auch die Erfahrung gemacht, dass sie nicht gut funktionieren. Es ist halt einfach ein anderes Mindset, mit dem gearbeitet wird. Perfekt, dann haben wir das gesagt und dann starten wir rein mit der PDP. Ich bin versucht, immer da hinzugucken, weil wir hier Notizen haben. Aber ganz ehrlich, ich kann dieses Thema, wenn man mich nachts um 3 weckt und aus dem Schlaf reißt, kann ich wahrscheinlich genau die gleichen Sachen runterrattern.
Vermutlich
einfach
schon.
Einfach so raus, weil ich halt seit Jahren nichts anderes mache.
Aber dann start mal rein, was ist denn der erste Punkt?
Also der erste Punkt bei der Produktseite und das ist auch der wichtigste Punkt, der am häufigsten angeguckt wird, das hast du eben auch schon gesagt, sind die Produktbilder. Es ist ja das Erste, was angezeigt wird, wenn ich oben rauf komme und da sieht man auch, wenn man sich Clickmaps anguckt, dass die Leute halt einfach die Produktbilder durchklicken und da eigentlich super viel kommen. Kommuniziert wird. Was ich da grundsätzlich empfehlen würde, man hat ja tendenziell viel Content auf der Produktseite im besten Fall und am Ende gibt es ja gewisse Punkte, die müssen kommuniziert werden. Es müssen die Produktvorteile rüberkommen, es muss der Nutzen des Produktes rüberkommen, es muss vielleicht ein Vergleich zu anderen Mitbewerbern rüberkommen, es müssen Fragen beantwortet werden, es müssen Einwände beantwortet werden, es muss irgendwie Vertrauen aufgebaut werden. Das ist ja grundsätzlich, sind das ja Inhalte einer guten Kommunikation, die auf der Seite insgesamt rüberkommen müssen und auch in den Produktbildern. Das heißt, ich würde versuchen, all diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, in den Produktbildern zu transportieren, sodass ich eigentlich keine weiteren Inhalte mehr bräuchte, um das Produkt zu kaufen oder in der Bereitschaft zu sein, das Produkt zu kaufen, sondern die Produktbilder eigentlich alles sagen. Das ist meine Empfehlung.
Nothing to add there. Also, ja, kann ich 1:1 bestätigen. Wir haben mal einen Test gemacht bei den Jungs von Vitain, wo am Anfang nur ein Freisteller sozusagen von dem Produkt auf der Seite war und haben dann halt Produktbilder, die ein bisschen mehr Inhalt haben, ja, da hinzugefügt.
Gute Bilder, sehr gute Bilder.
Sehr, sehr krassen Uplift dann in der Conversion Rate und auch im Revenue sozusagen gesehen. Das heißt, ich kann das nur unterstreichen, es macht halt keinen Sinn, einfach nur die Produkte zu zeigen, wie sie jetzt irgendwie freigestellt da sind, sondern nochmal mehr Infos damit zuzugeben. Im Prinzip alle Sections, die du auf einer guten Produktseite hast, sozusagen nochmal kurz in den Produktbildern mit aufzugreifen, weil die Intention von den meisten Menschen halt einfach ist, erstmal durch die Produktbilder, ja, zu swipen.
Aber Marvin, jetzt habe ich dann die doppelten Inhalte quasi auf meiner Seite drauf. Ist das nicht schlecht? Sind die Leute dann nicht genervt?
Nee. Also, du kannst ja mal angucken, wie viele Leute sozusagen überhaupt bis zu den dann kommenden doppelten Inhalten runterscrollen, aber die Produktbilder sieht, ja, in der Regel jeder. Also, ja, würde mich wundern, wenn man das nicht hinbekommt, dass 100% der Leute die Produktbilder zumindest vom Average-Scroll-Verhalten sehen.
Ja.
Deswegen safe, macht das auf jeden Fall Sinn.
Ja, und bis nach unten auf die PDP vielleicht so 20, wenn man Glück hat.
Ja, teilweise 50, eher 20, wenn, ja, nicht sogar nochmal 5 oder so dann irgendwie. Deswegen, ja, macht das schon Sinn, den Inhalt da auch nochmal zu doppeln, dass wirklich jeder die sinnvollen Sachen da sieht und direkt ja, educated ist.
Ja, safe. Das jetzt auf jedes Produktbild jetzt einzeln einzugehen, würde hier den Rahmen sprengen, aber ich kann, ja, dir eine Sache empfehlen, und zwar habe ich mal ein ausführliches YouTube-Video gemacht mit 8 Produktfoto-Beispielen sozusagen, was man, ja, machen kann. Das habe ich mir richtig viel Mühe für gegeben für dieses Video, von dem wir einfach mal bei YouTube eingeben, Berend Heinz Produktbilder, dann solltest du es finden, ja, wenn du da noch nähere Informationen zu brauchst. Aber ansonsten nimm dir dafür auf jeden Fall Zeit, weil wie du sagst, ein Freisteller tut es halt nicht und dann, ja, ein zusätzliches Bild tut es auch nicht. Da muss schon ein bisschen mehr reinkommen.
Und was wir halt gemerkt haben, ist, dass es halt wirklich Sinn macht, die Produktbilder immer als erstes auf der Produktseite anzuzeigen, weil teilweise haben Shops das ja so, dass sie dann irgendwie Produkttitel, dann Produktbild und darunter fängt dann irgendwie Preis und Produktbeschreibung oder sowas nochmal, ja, an, dass sie das irgendwie aufsplitten, warum auch immer, sieht meistens nicht mal cool aus,
ja,
aber das funktioniert sehr, sehr gut, dass man halt erst mit dem normalen Produktbild reinstartet, dann darunter Produkttitel, rechts daneben vielleicht noch Bewertungen und darunter kommen dann erst Preis und die anderen Informationen.
Ja, good point. Alright, dann du hast jetzt schon mehrere Sachen angesprochen. Wir haben ja die Produktseite im Grunde aufgeteilt.
So, ja.
Wir haben oben die Buybox, wenn wir jetzt mal Desktop gucken, die Bilder und alles, sage ich mal, rund um Titel und Add to Cart Button. Und dann haben wir da drunten einfach noch weiteren Content.
Ja.
Fokussieren wir uns mal erstmal auf die Buybox. Was muss in so einer, in einer guten Buybox, was darf da nicht fehlen?
Ein klarer Call to Action. Also, ne, als wir uns hier darauf vorbereitet haben, waren meine Punkte für die Produktseite halt einmal Produktbilder und ein klarer Call to Action. Weil wenn du, wie du eben schon gesagt hast, die Bilder so aufgebaut hast, dass man direkt kaufen kann, dann gibt dem Nutzer auch die Möglichkeit, direkt zu kaufen. Da soll der Button nicht untergehen, nur weil es irgendwie vom Design her dann schöner aussieht. Es darf nicht sein, dass das irgendwie der aufwendigste Prozess Deutschlands ist, um das Produkt zu konfigurieren, weil du irgendwie noch 17 verschiedene Varianten hast, die du auswählen kannst, sondern es muss sehr, sehr einfach und sehr, sehr übersichtlich sein,
ja,
und einfach, ja, da stehen, sei es jetzt über einen Sticky Add-to-Cart-Button, der dann dauerhaft im Bild sichtbar ist oder irgendwie eine gute Funktion, dass du halt Schritt für Schritt durch ein Abo, was du noch irgendwie konfigurieren kannst oder sowas, durchgeführt wirst. Aber es muss einfach sein, das Produkt in den Warenkorb zu legen, um dann, ja, den nächsten Schritt machen zu können.
Safe. Und ich meine, das Wichtige ist ja dafür auch schon mal der Button. Den sehe ich auch sehr häufig. Hast,
ja,
du jetzt gerade schon angesprochen, dass der irgendwie aus designtechnischen Gründen oder Branding-Gründen.
Weiß mit einer schwarzen Linie.
Genau,
oder
so
was.
Outline, yeah, oder so, genau, vom Design her. Oder auch super klein, linkszentriert. Der muss fett sein, der muss auffallen von, ja, der Farbe her, der muss ins Auge stechen. Und auch wenn man einen richtig dicken Daumen hat, dann sollte man die Möglichkeit haben, darauf zu klicken und muss nicht dreimal einen Fake-Klick durchführen.
Ja, super wichtig. Definitiv. ja, und halt auch eigentlich in der auffälligsten Farbe sozusagen auf, ja, der Seite. Also
safe.
Ist halt die Frage, ob man jetzt AB testen muss, welche Farbe da die sinnvollste ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass halt einfach der Kontrast extrem wichtig ist, dass es halt auffallen muss und dass generell die Call to Actions eigentlich eine einheitliche Farbe über den ganzen Shop verteilt haben sollten.
Ja, genau. Das Einzige, was ich vielleicht nicht machen würde als Farbe, wobei es da auch Ausnahmefälle gibt, ist vielleicht so ein Rot, so ein Warnrot, weil es halt so als Warnsignal ist.
Ja.
Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der Bodybuilding-Kleidung verkauft, sehr dominante Zielgruppe. Selbst da, also da kann man auch einen roten Button mal,
ja,
ausprobieren.
Also wir haben dagegen auch einen Kunden, der sonst eigentlich nur grüne Call-to-Actions hatte, dann haben wir an einer Stelle einen roten getestet, das hat besser performt.
Ja.
Also
ja, kann man sich
es gibt
lassen.
Sehr viele Möglichkeiten mit AB-Tests, sehr verrückte Ergebnisse anzuschauen, von daher.
Ja.
Im Endeffekt kannst du halt alles nochmal durch einen Test verifizieren lassen, das ist halt ganz cool.
Ja, ansonsten würde ich auf jeden Fall noch ergänzen, in der Buybox, also das Produkt wenn du die wichtigsten Produktbenefits nochmal irgendwie kommunizierst zwischen Titel und Call-to-Action-Button oder Preis und Call-to-Action-Button, das macht auf jeden Fall Sinn, das würde ich mir überlegen. Und dann um den Add-to-Cart-Button herum würde ich auf jeden Fall auch nochmal so Sicherheitsbenefits geben.
Ja.
Weil der Add-to-Cart-Button ist der erste Moment in der ganzen Customer-Journey, wo die Leute vom Mindset her eine Kaufintention setzen und sagen, jo, ich möchte das Produkt jetzt haben. Das ist der erste Moment, vorher passiert es noch nicht.
Ja.
Und deswegen ist da wichtig, halt so Sachen wie eine Garantie, wie lange dauert die Lieferung, ab wann habe ich einen kostenlosen Versand, muss ich für einen Rückversand vielleicht zahlen, wie kann ich vielleicht bezahlen oder kann ich auf Rechnung bezahlen, so die Sachen, die halt der Zielgruppe, sage ich mal, wichtig sind,
ja,
die müssen da kommuniziert werden. Kann man halt ganz geil machen, auch mit so Kacheln quasi unter dem Add-to-Cart-Button, wo dann 4 irgendwie drunter setzt oder sowas.
Ja, also generell dieses Thema Q&A oder einfach die Einwände, die ein potenzieller Kunde haben könnte, auf dem Schirm zu haben und vorwegzunehmen, dass es halt nicht nachher dann irgendwie Kundensupport-mäßig heißt, keine Ahnung, fällt die Größe XS genau so aus, wie sie auch bei Marke Y ausfällt oder fällt die irgendwie kleiner oder größer aus, dass du halt solche Sachen zum Beispiel im Fashion-Bereich direkt beantwortest oder halt einfach mal guckst, okay, was sind hier im Kundenservice die meistgestellten Fragen, lass uns die einfach direkt vorwegnehmen und irgendwie in der Sektion beantworten.
Und auch in den Produktbildern,
ja,
also das immer wieder die Produktbilder mit einbeziehen.
Also kannst du als generelle Aussage über die Produktseite sehen, alle Sektionen, die wir auflisten, kannst du eigentlich nochmal sinnvoll in den Produktbildern irgendwie mit aufnehmen.
Ja, safe. Ja. Du hast auf jeden Fall auch ein gutes Stichwort gerade gesagt, nämlich Kundensupport.
Ja.
Den würde ich weiß nicht immer direkt in der Buybox, aber auf jeden Fall irgendwo auf der Produktseite würde ich den Kundensupport auch nochmal anteasen.
Ja.
Vielleicht auch, wenn du beratungsintensive Zielgruppe oder ein Produkt hast, dann auch in der Buybox direkt. Wobei man sich auch da immer fragen darf, also bevor ich jetzt prominent so einen Kundensupport integriere, würde ich mich immer nochmal vergewissern, ob auch wirklich die relevanten Fragen beantwortet werden von der Seite.
Ja.
Weil ansonsten hast du einfach nur die Konsequenz, dass vielleicht mehr Leute kaufen, aber dass du halt auch viel mehr Arbeit hast im Kundensupport. Kann ein guter erster Schritt sein, weil dann wird dir auch klar, was die Sachen sind, die Leute beschäftigen und fragen. Aber am Ende sollte das Ziel sein, durch eine gute Kommunikation im Vorhinein einfach möglichst wenig Support aufkommen, aber der dann auch gepusht und richtig gut für die Leute, die halt trotzdem noch irgendwie Hilfe brauchen.
Ja, definitiv. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der extrem viel in seinen Bewertungen dafür gelobt wird, wie gut der Kundensupport ist. Und das Einzige, wo du es auf der Seite siehst, ist durch so ein kleines Badge, wo dann steht bester Support. Du kannst draufdrücken und dann steht da die Telefonnummer. Also es bringt halt gar nichts. Du kannst das Thema so krass emotionalisieren und so stark Leuten die Bedenken dadurch nehmen, dass du einen guten Kundenservice hast, wenn du ihn sowieso schon hast. Ne? Willst natürlich nicht dafür sorgen, dass der überladen ist und Burnout-mäßig nicht mehr arbeiten kann irgendwann.
Ja.
Aber wenn du sowas hast, dann kannst du es auch gut platzieren.
Safe. Wir haben einen Kunden und durch einen guten Kundensupport kannst du am Ende auch häufig bei beratungsintensiven Produkten, wo du halt einfach wirklich Support brauchst, dann auch höhere Preise durchsetzen.
Definitiv.
Wir haben einen Kunden, der verkauft so B2B-Sachen, so Schienen, Ladungssicherung, Zeug. Und der hat auch einen Kundensupport mit integriert. Und das siehst du eigentlich immer in dem Post-Purchase-Survey, warum die Leute gekauft haben.
Ja.
Support ist eigentlich das, was du am häufigsten dort liest, weil die Leute einfach davon begeistert sind. Und er ist deutlich teurer als die Konkurrenz.
Das ist halt das, was wir in unserer Folge, im ersten Teil hier quasi schon ein bisschen angesprochen haben, dass du eigentlich in einem Online-Shop dieses Gefühl vermitteln musst, dass du gerade in den Laden reingehst und von einem netten Verkäufer und einer netten Verkäuferin sozusagen beraten wirst und genau das passende Produkt für dich rausgesucht wird.
Ja.
Und das hast du halt nicht, wenn du in einem Online-Shop bist und einfach nur ein bisschen rumklickst, du musst eigentlich sehr gut abgeholt und an die Hand genommen werden durch den Content, der da ist, oder wenn das nicht funktioniert oder weil er nicht vorhanden ist, dann halt durch den Kundensupport.
Ja, safe. Und Kundensupport würde ich auch persönlich gestalten, irgendwie nochmal ein Bild mit integrieren von dem, der dahinter sitzt. Gründerstory kann man auch gut kommunizieren und damit verbinden, sage ich mal. Ja,
definitiv.
Und wenn der Support dann auch noch persönlich ist, muss natürlich dann auch wieder zur Branche, sage ich mal, passen, kann das auch in Erinnerung bleiben. Also ich hatte einmal einen Kundensupport bei Snox wegen dieser Anti-Loch-Garantie und dieser Support war einfach so geil, dass ich danach einen LinkedIn-Post darüber gemacht habe, weil der mich einfach umgehauen hat. Also allein von der Sprache, das sind Kleinigkeiten, die da einen Unterschied machen, weil wenn du deine Zielgruppe kennst und einfach die Sprache dieser Zielgruppe benutzt, so halt jugendsprachemäßig, kommt halt geil an, weil es würde halt eine große Firma oder eine alteingesessene Firma, muss man eher sagen, würde es halt nicht machen.
Ja, oder halt, wenn da so ein schlecht programmierter Chatbot ist, der dir dann erstmal 30 Minuten mit Fragen bombardiert, ohne irgendwie sinnvoll zu helfen, und du denkst so, Junge, lass mich doch bitte einfach mit einem Menschen sprechen. Na gut.
100% ja, safe.
Ja. Wollen wir das noch erklären, dass wir hier ein Soundboard haben?
Ja, oder? Wir haben einen Soundboard, der hier seit einem Jahr ist und nicht genutzt wird. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung. Deswegen habe ich ihn jetzt heute zum Leben erweckt.
Sehr gut. Behrend drückt die ganze Zeit auf irgendwelchen Knöpfen drum. Drückt auch manchmal einfach den falschen.
Ja, passiert. Man muss sich ja reinfühlen. Ja. Ja. Lieber unperfekt starten, als gar nicht loszulegen.
Ich habe dir das Highlight davon noch gar nicht gezeigt, aber das machen wir nach dem Podcast.
Sehr gut, ich freue mich. So, jetzt bin ich raus. Kundensupport.
Genau. Ja, lass uns doch direkt mit dem nächsten Thema weitermachen, wo wir immer ein bisschen strugglen, was die AB-Tests angeht. Nicht, weil wir es nicht ausprobieren oder nicht hinbekommen, sondern einfach, weil wir merken, es wird gar nicht so gut angenommen, dass das Thema Up- oder Cross-Selling auf einer Produktseite. Also es gibt sehr wenige Möglichkeiten, die wir gut hinbekommen haben oder wo es erfolgreich war, den Average Order Value zu steigern, ohne die Conversion Rate drastisch zu senken. Was sind deine Gedanken zum Thema?
Also es ist ein Gedanke, den man sich auf jeden Fall stellen muss oder eine Frage, weil am Ende ist AOV einfach super wichtig, daran ständig zu arbeiten.
Ja.
Grundsätzlich auf der PDP connecten wir es eigentlich, wenn dann, über so Candy Rack Upsell. Mhm. Das ist eine App, wo, wenn ich jetzt was in den Warenkorb setze, dann kommt da ein kleines Pop-up, wo ich nochmal passend dazu Produkte, sage ich mal, vorgeschlagen bekomme.
Ja.
Und das funktioniert teilweise schon ganz gut. Also wir haben einen Kunden, der verkauft Kissen. Haben wir heute sehr häufig als Beispiel. Aber das ist auch einfach der perfekte Anwendungsfall dafür. Ja. Weil wenn du ein Kissen kaufst, natürlich auch naheliegend, dass du vielleicht auch einen Kissenbezug dazu haben willst. Und der wird halt eben da... Ein
ganzes Bett wolltest du gerade sagen, oder was?
Ein ganzes Bett, natürlich, ja.
Das ist naheliegend, klar.
Ja, das würde ich vielleicht eher nicht machen. Ich glaube, dann würde es nicht so gut funktionieren. Aber das ist halt einfach gut, weil das Kissen kostet über 100 Euro. Ich glaube, das Bettbezug oder der Kissenbezug kostet irgendwie 19 Euro oder sowas in der Richtung. Kann man sich nochmal dazu kaufen. Und ansonsten bin ich eigentlich eher Fan davon, was das Thema Cross-Selling angeht, das im Warenkorb zu machen. Da sprechen wir gleich auch noch dazu. Oder einfach extra Bundles dafür zu erstellen oder halt irgendwie mit so Offers zu arbeiten, die man irgendwie drauf hat. Was wir zum Beispiel auch im Schmuckbereich machen, ist dann so zu sagen, hey, wenn du 3 Pieces kaufst, kriegst du halt 15% Rabatt oder so. Und das sollte man dann schon auf der PDP irgendwie kommunizieren, aber auch schon vorher am besten kommunizieren. Das funktioniert dann schon teilweise ganz geil. Oder bei Verbrauchsprodukten. Wir haben einen Kunden, der verkauft auch so Nagelpilz-Liquid und so. Und da haben wir halt auch so einen Mengenrabatt quasi, wenn du halt 3 oder 5 kaufst. Und das hat auch sehr gut funktioniert.
Ja, das ist das Ding, was ich auch noch so hätte sagen wollen. Dass halt diese Mengenrabatte bei Verbrauchsprodukten sehr, sehr gut funktionieren. Gerade wenn die Leute halt sowieso mehrere kaufen wollen, weil sie wiederkehrende Kunden sind und das Produkt schon mal getestet haben, dass du denen halt sagst, okay, kauf jetzt einfach hier die Packung für 6 Monate ein oder halt irgendwie in einem Abo oder sonstiges, dass du das dann darüber sozusagen nicht den Order Value, aber den Lifetime Value von dem Kunden erhöhst.
Ja, wobei Abo natürlich auch nochmal eine andere Hürde ist.
Definitiv.
Und du musst auf jeden Fall bei dem Abo auch mit einem guten Rabatt arbeiten. Also da irgendwie mit 5% oder 10% um die Ecke zu kommen, funktioniert in der Regel nicht. Müssen dann schon eher 20-25% oder sowas sein.
Man kann noch mit 5 oder 10% arbeiten, wenn du da noch gute andere Vorteile sozusagen mit dadurch hast, wie dann extra Support-Level oder kostenlosen Versand dann für die Produkte. Aber tendenziell würde ich zustimmen, ja.
Ja, safe. Was hat man ansonsten noch für Möglichkeiten auf der PDP, wo ihr jetzt schlechte Erfahrungen gemacht habt, Cross-Selling irgendwie mit zu integrieren?
Also was bisher gar nicht funktioniert hat, war irgendwie zu sagen, okay, hier, das Produkt ist Teil von dem Bundle, guck dir das Bundle an oder leg direkt das ganze Bundle in den Warenkorb.
Und dann unter dem Add-to-Cart-Button quasi.
Zum Beispiel, ja. So ein ganz anderes Produkt zu verlinken. Kann man auf jeden Fall ausprobieren, muss, nur weil es bei unseren Kunden in den Tests jetzt nicht geklappt hat, und es hat auch bei manchen ganz okay geklappt, aber halt nicht oft besser, so ein genereller Überblick davon, kann trotzdem immer noch funktionieren, aber es ist halt so ein Ding, wo wir sagen, okay, würde ich erstmal die Finger von lassen.
Ja. Bundles an sich machen natürlich aber mega viel Sinn und definitiv sind auch häufig, also wir hatten mal einen Kunden gehabt, der hatte irgendwie ein AOV, der verkauft Sojasoßen für irgendwie halben Liter 40 Euro oder so, der hatte ein AOV von, ich glaube, 39 oder sowas in der Richtung. Und wir haben nur durch Einführung von Bundles haben wir eine AOV sofort irgendwie auf 70 Euro oder sowas hochbekommen.
Ja.
Also schon sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber man kann es auch übertreiben oder verkacken. Also gerade so im Fashion-Bereich kenne ich kaum oder gar keinen Anwendungsbereich, wo Bundles irgendwie richtig gut funktionieren. So, dass man sagt, hier Hose mit T-Shirt. Kann man natürlich irgendwie schauen, gibt bestimmt
so auch. So Mix and Match könnte man vielleicht noch gucken.
Aber safe, aber es ist dann eher nicht so hier ein fertiges Bundle, sondern es ist dann eher halt irgendwie anders umgesetzt. Deswegen, man muss sich auch nicht zwingen, Bundles umzusetzen, aber grundsätzlich in vielen Fällen macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann ist natürlich aber wichtig, wenn du jetzt sagst, dass sie auf der Produktseite, dass ihr da nicht so gute Erfahrungen gemacht habt, die zu flinken, vorne raus allein schon die Aufmerksamkeit auf diese Produkte zu legen, weil am Ende wollt ihr die ja auch verkaufen, wenn die einen höheren AOV haben, also die in den Collection Pages höher anzeigen, auf der Startseite direkt anzeigen und natürlich auch im Marketing direkt zu verlinken und zu verwenden, weil wenn die Leute auf dem Produkt, sage ich mal, auf dem Einzelprodukt, ist ja klar, dass die Leute das eher kaufen.
Dann ist das Bundle halt sehr viel höherpreisiger, man hat gar nicht so viel Platz, um zu erklären, warum das Bundle jetzt sinnvoller ist, als das Einzelprodukt zu kaufen, und daran liegt dann wahrscheinlich, dass die Leute dann das gar nicht so sehr annehmen.
Ja, safe. Ja. Guter Punkt auf jeden Fall. Was haben wir noch auf der...
Kannst du nachts um 3 Uhr im Schlaf runterbeten, ich bin gespannt.
Ja, also ich weiß, ich auf jeden Fall noch sagen kann, wir haben es auch schon angerissen, aber wir müssen es nochmal deutlich machen.
Ja.
Wenn von den Leuten, die jetzt zuhören, wenn eure Produktseite gerade so aussieht, ihr habt die Buybox und danach ist Schluss und ihr habt vielleicht noch ein Cross-Selling und noch ein zuletzt angesehen oder sowas drin, dann solltet ihr jetzt genau aufpassen, weil auch wenn ihr Produkte habt, die nicht großartig erklärt werden müssen, ist das auf jeden Fall super wichtig, dass halt Content auf der Seite irgendwie gezeigt wird.
Definitiv.
Und da kann man auch tatsächlich sich einfach machen in vielen Fällen und einfach stumpf den Content nehmen, der auf der Startseite schon drauf ist, und den genauso auf den Produktseiten mit integrieren, weil die Leute scrollen auf der Startseite wahrscheinlich eh nicht so viel oder zumindest nur ein Teil scrollt da richtig weit runter. Also Content auf der Produktseite ist super wichtig und im Wesentlichen vom Inhalt her die Sachen, die ich gerade am Anfang, als wir über Produktbilder gesprochen haben, schon aufgezählt habe. Nutzenversprechen, Vergleich im Vergleich zu anderen, Trust, Einwände, Fragen etc.
Ja, definitiv. Auch da nichts hinzuzufügen. Wenn du die Sachen für ein bestimmtes Produkt nicht hast, dann stell einfach nochmal die Gründerstory vor.
Ja.
Gib einfach so ein bisschen Input zur Marke, zur Brand, was ihr verkörpern wollt und so weiter.
Ja.
Dann fangen das sozusagen darüber ein bisschen ab, aber es sollte nicht passieren, dass jemand nach einem Call to Action noch weiter runter scrollt und dann ist die Seite einfach zu Ende.
Also, safe.
Das wirkt dann immer sehr billig und sollte man auf jeden Fall vermeiden.
100%. Was man auf jeden Fall immer machen sollte, Gründerstory kann man immer machen, und was man auch immer machen kann, sind Bewertungen. Die solltet ihr auf jeden Fall, also die sollten auch schon in der Buybox drin sein, aber dann auch einfach unter der Buybox nochmal ein bisschen ausführlicher, dass man sich die auch wirklich angucken kann.
Oder ausführlichere Reviews sozusagen.
Genau, sogar mit Bildern vielleicht da noch arbeiten.
Ja.
Wenn ihr keine Produktbewertung habt, dann zeigt da einfach alle Shop-Bewertungen an und wartet halt, bis ihr umstellt, bis halt genügend Produktbewertungen da sind.
Ja.
Und man kann sogar hergehen und mehrfach Produktbewertungen dann sogar als Content hinzufügen. Also nehmen wir mal an, als Beispiel, du hast die Produktbewertung einmal in den Bildern, dann hast du sie einmal in der Buybox, dann hast du sie einmal unter der Buybox, dann hast du sie noch einmal irgendwie mit Testimonials oder so, die auch einfach nochmal einzelne Bewertungen die herausstechen, hast du viermal den gleichen Inhalt sozusagen kommuniziert, aber jedes Mal ist er wichtig und hat einen guten Impact.
Definitiv. Ich würde nicht so weit gehen und dann immer diese klassischen 5 Sterne sozusagen in Gelb oder Schwarz dann hinzuziehen, aber wenn du das anders darstellst und da ein bisschen Varianz mit reinbringst, dann macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und man kennt es ja selber, teilweise brauchen Leute halt mehrere Kaufgründe, um dann wirklich einzukaufen.
Ja.
Und wenn du dem dann halt jedes Mal aufzeigst, ey, wir haben 4,5 von 5 Sternen oder 4,7, 4,9, was auch immer, dann sind es irgendwie insgesamt 100.000 Bewertungen, die wir haben. Dann zeigst du dann nochmal die glücklichen Kunden sozusagen an, mit dann entweder Fotos vorher, nachher oder irgendwie Videos, wie das aussieht mäßig.
Ja.
Also du überzeugst ja jedes Mal einen Schritt mehr die Person, die sich unsicher ist.
Du hast so viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten und dieses Potenzial einfach rauszuholen. Was ich auch richtig geil finde, du hast V10 ja schon angesprochen, kann ich jedem empfehlen, mal die Seite von V10 anzugucken und einfach mal bei den Produktbildern aufs letzte Produktbild zu gehen. Weil das ist nämlich so eine Wall of Trust, würde ich es bezeichnen. Also einfach Content von Creatern oder auch Kunden, Bilder, wo sie das Produkt irgendwie benutzen oder in der Hand haben, die einfach auf so einer fetten Collage irgendwie zusammengebastelt sind, dann ist da irgendwie noch eine Aufschrift über x-tausend zu glückliche Kunden oder keine Ahnung was.
Ja.
Und sowas könnte man genauso auch unten auf der PDP nochmal integrieren.
Und das ist ja nicht schwer, sowas zu erstellen. Also dafür brauchst du ja 50 Personen, die das Produkt in die Hand haben.
Ja.
Und ich empfehle es jetzt niemandem offiziell zu tun, aber man könnte auch einfach sagen, hier, ich nehme jetzt 50 Freunde, drück denen das Produkt in die Hand.
Ja.
Und dann hast du auf einmal auch so eine Collage, ob die jetzt richtig ist oder nicht. Sei aber dann mal dahingestellt.
Ja.
Wie gesagt, keine Empfehlung, sowas zu faken, wenn man es auch richtig bekommen kann, aber es ist nicht schwer, sowas zu erstellen.
Safe. Aber ganz ehrlich, das muss man, also ich bin sicher, fast niemand, der hier zuhört, muss es faken, weil am Ende, wenn du einfach vernünftig Bewertung generierst, so mit einem Tool wie Lux zum Beispiel, wo dann auch Bilder reinkommen, dann hast du eh irgendwann Bilder da und das dauert nicht ewig lange, du musst nicht 100.000 Monatsumsatz machen, um Bilder zu bekommen.
Definitiv.
Sondern hast du in deinem Umfeld ja Leute, die auch, also auch deine Freunde, die dein Produkt nutzen und auch damit zufrieden sind. Das heißt, es ist ja nicht mal Fake in dem Sinn. Du musst ja nicht einfach random irgendwelche Leute dazu bringen. Von dem her finde ich es dann schon in Ordnung. Was ich da sehr zweifelhaft finde, ich hatte letztens, den mir auf Instagram geschrieben hat, dachte mir so im ersten Moment, boah, geil, sieht richtig nice aus, weil er so gefeatured Men's Health und so weiter. Ich dachte so, okay, interessant, gucke ich mir mal näher an. Ja. Super viele Bewertungen, gucke ich so ins Impressum, Firma, kurz gegoogelt, habe ich halt nichts dazu gefunden, keine Erfahrung. Es war sogar Trustpilot gefaked drauf, also Trustpilot mit einer Anzahl, also halt super fake. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Also faken würde ich definitiv nicht tun.
Macht halt auch keinen Sinn.
Und wenn die Kunden nicht dumm sind von dir, checken die es auch. Ja, ja, so, man merkt es.
Und du baust dir halt keine nachhaltige Brand und nachhaltige Marke darüber
Ganz auf. Im Gegenteil.
Deswegen, ja, auf jeden Fall vermeiden.
Ja.
Was sagst du zum Thema Express-Checkout auf einer Produktseite?
Gutes Thema. Würde ich in manchen Fällen empfehlen. In den meisten Fällen rate ich aber Shops, die ihn drin haben, dazu ab oder dazu an, die ihn runterzunehmen. Weil was passiert, also nehmen wir mal Fashion-Shop, ja? Die Leute bestellen bei dir im Schnitt 2 Produkte zum Beispiel. Was passiert, wenn ich auf den Express-Checkout-Button klicke? Es startet der Checkout, deswegen heißt ja auch Express-Checkout und ich bin raus, wenn ich dann darüber kaufe. Wenn das das erste Produkt war, was ich in den Warenkorb gemacht habe, versemmelst du dir damit, du holst vielleicht den Close sozusagen rein, aber du versemmelst dir jede Möglichkeit, den AOV zu erhöhen und noch irgendwelche anderen Produkte irgendwie reinzubekommen. Und das macht keinen Sinn, das ist fatal. Deswegen würde ich den da rausmachen. Wenn du jetzt ein Produkt im Shop hast, dann let's go, mach ihn auf jeden Fall rein.
Dann sind die Steps im Warenkorb und sowas halt auch alle unnötig.
Safe.
Deswegen kann man da vielleicht sogar drüber nachdenken, den normalen zum Warenkorb hinzufügen Button sozusagen dann zu ersetzen dadurch.
Durch sie jetzt sicher zur Kasse zum Beispiel, safe, auf jeden Fall.
Wenn das halt eh so ein One-Product-Shop ist. Ja. Aber ja, grundsätzlich haben wir auch die Erfahrung in AB-Test gemacht, dass es halt eher ablenkt, 2 Call-to-Actions zu haben, als irgendwie einen.
Ja, weil du hast ja dann auch irgendwie PayPal, das hat ja auch eine grelle Farbe. So, wenn du dann halt irgendeine andere Farbe daneben machst, sieht die auch nicht aus. Das heißt, der Add-to-Card-Button, der ist dann eher ein bisschen unauffälliger. Ja. Ist dazu ja nochmal verleitet, sogar auf den Express-Button raufzuklicken. Also würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ist halt so das Mindset von vielen Online-Shops, die halt gerade frisch reinstarten, überhaupt erst eine Bestellung bekommen, egal ob die klein sind, kostenlose Versandgrenze, schön weit nach unten machen, dass man halt viele Bestellungen reinkommt, aber am Ende bringen dir Bestellungen, mit denen du Verlust machst, halt auch nichts.
Und die Zahlungsdienstleister verlocken ja auch dazu, ne? Also die sagen dann teilweise in Gesprächen und Verhandlungen halt so, ja, nutz unser Ding doch auch noch auf der Produktseite, dann profitierst du von den günstigeren Konditionen und sowas. Ja, macht vielleicht auch Sinn, wenn du darüber ein bisschen dann Kosten einsparst, aber wenn du halt im Vorhinein dann Conversions verlierst, dann bringt es halt wieder gar nichts.
Der halbe Prozent, who cares. So, und ich denke, was auch noch ein guter oder Punkt ist, den man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, für eine junge Zielgruppe gut, aber wenn du jetzt eine ältere Zielgruppe hast, also sagen wir mal 50 plus, kann es auch verwirrend sein, dieser Express-Checker-Button, weil sie es einfach vielleicht noch nicht kennen und überfordert sind damit und die es halt normal kennen halt.
Vor allen Dingen denken dann teilweise auch gerade ältere Leute so, kann ich jetzt nur mit PayPal zahlen, aber ich will doch eigentlich auf Rechnung kaufen.
Ja.
So. Und sind dann halt vielleicht an der Stelle direkt schon weg, weil sie es nicht checken.
Ja, safe. Also, liebe Leute, Express-Checker-Button rausnehmen.
Sehr gut.
Haben wir noch ein ich überlege gerade auch.
Sound-Ding, was wir dafür nutzen können?
Das ist er doch, oder?
Ich kann das nicht mehr, wirklich.
Sehr gut, du musst doch kurz durchhalten, weil wir haben noch ein paar Punkte. Ich glaube aber, wir haben für die Produktseite, wir haben die Sachen durch, die wir uns aufgeschrieben haben. Wir würden jetzt auch, also wir haben eigentlich alle wesentlichen Punkte angesprochen. Am Ende steckt der Teufel immer im Detail. So, definitiv. Es ist nie ein Schema, was man draufsetzen kann, sondern es kommt immer drauf an, was kriegst du für Feedback, was sagen die Kunden, was ist denen persönlich wichtig. Du musst nicht jedes Mal irgendwelche Einwände machen, du musst nicht ein FAQ unbedingt mit drauf machen. Kommt dann immer drauf an. Nur die Trust-Sachen. Da können wir eigentlich festhalten, die sind für jeden Shop wichtig.
Definitiv. Vielleicht noch eine kleine Sache, die wir immer mal wieder gemerkt haben. Probier den Preis möglichst runterzubrechen. Sei es jetzt irgendwie auf Preis pro Portion, Preis pro Nutzung. Sag, wie lange das Produkt hält, damit man das in Relation ein bisschen dazu setzen kann.
Ja.
Dass man halt ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie viel Geld gebe ich jetzt gerade für was aus? Aber ist halt auch ein bisschen Produktinformation so mit drin.
Ja, good point. Und wenn wir jetzt noch über Preis sprechen, wenn du in deinem Shop glatte Preise hast, dann kann man auch drüber nachdenken, die Hinterkommastellen wegzunehmen, weil es dadurch auch höher wirkt, dieser Preis, würde ich einfach mit glatten Zahlen komplett arbeiten.
Ja, aber man kann auch nochmal Preise sozusagen überlegen, anpassen, testen. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Ja,
Preise also. Tendenziell nach oben.
Tendenziell, ja.
Funktioniert sehr häufig. Ja. Also wir haben so viele Preiserhöhungen schon mitgemacht in den letzten Jahren, das hat eigentlich fast immer funktioniert.
Ja,
definitiv. Und auch mehr Profit gebracht. Von dem her. Erhöht eure Preise.
Lass uns reingehen ins Thema Warenkorb. Was sind da so die Gedanken? Worauf achtest du? Was schaust du als erstes an?
Also, lass uns mal direkt mit dem Thema anfangen, wo wir vorne schon mal hier etwas aneinander gereibt sind. Ja. Nämlich das Thema Slidecard, weil das erste, was ich ja gesagt habe in der Vorbereitung war, jo, eigentlich fast immer machen Slidecard halt rein, weil es einfach vom Flow her viel geiler ist. Es öffnet sich keine extra Seite. Jetzt mal vom Ding her, in den Warenkorb Klick Nummer 1, Slidecard öffnet sich, jetzt sicher zur Kasse, ich bin im Checkout. Ja. 2 Klicks zum Checkout. Ansonsten in den Warenkorb, Klick zum Warenkorb, jetzt sicher zur Kasse, ein Klick mehr, einmal mehr eine Seite, die geladen wird. Sie haben erstmal schlecht, aber du kannst es jetzt eines Besseren belehren, warum vielleicht die Warenkorbseite manchmal schon Sinn macht.
Genau, also wir haben ein paar Tests gemacht, wo wir so einen klassischen Card Draw oder Slide Card oder Push Card, wie auch immer man ihn nennen möchte, gegen eine Warenkorbseite getestet haben. Und gerade bei Produkten, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, wo auch in der Regel eher eine niedrige Anzahl von Artikeln in der Bestellung drin ist, also so 1, 1,3, 1,5 und nicht jetzt 3 im Durchschnitt, kann es halt Sinn machen, weil du dann auf der Warenkorbseite nochmal mehr Möglichkeiten hast, dem Nutzer zu sagen, hier, dann kommt dein Produkt an, das sind die Versandkosten, die dich erwarten, hier hast du noch weitere Bezahlmöglichkeiten sozusagen drin. Du kannst einfach auf einer Seite dann nochmal viel, viel mehr Platz nutzen und hast ja mehr Möglichkeit, dann mit Content nochmal zu überzeugen oder Sachen einzubauen, den du halt in einem normalen Pushcard oder Card-Drawer nicht hast. Ja. Und deswegen kann es manchmal Sinn machen, aber wie du schon gesagt hast, wenn du das Prozedere dann 3-4 Mal wiederholen musst, hat auch kein Mensch Bock darauf. Ne? Dann kannst du vielleicht noch mit so einem Pop-Up arbeiten, dass du sagst, ey, das Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt, willst du jetzt zum Warenkorb oder weiter einkaufen, als Zwischending davon. Aber man muss es auf jeden Fall ausprobieren. Also es gibt meiner Meinung nach nicht das eine Patentrezept und es muss immer ein Card-Drawer sein.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant mit dem Pop-Up, weil dann, gerade wenn ich jetzt auch vielleicht einen Shop habe, wo die Leute 3-4 Produkte kaufen, kann das ja, meinst du ja, glaube ich, auch vorhin, kann es ja sogar nochmal dazu verleiten, einfacher weiterzugucken, weil du halt weniger abgelenkt wird, weil wenn der Slidecard aufgeht, dann graut die Seite ja auch meistens so aus, du bist halt sehr fokussiert auf jetzt sicher zur Kasse.
Da ist halt der Hauptfokus dann drauf und dann sorgt es vielleicht eher dafür, dass dein AOV runtergeht. Ja. Deswegen kann man auf jeden Fall ausprobieren.
Finde ich interessant. Jetzt mal angenommen, hier hören jetzt Shops dazu und ich bin mir sicher, da sind Shops dabei, die gerade zuhören. Die sind jetzt noch nicht in der Position, dass sie irgendwie mit AB-Testing anfangen sollten. Mhm. Die haben jetzt irgendwie einen Shop, 2-3 Produkte kaufen die Leute da im Schnitt. Was wäre deine pauschale Empfehlung, ob sie Slidecard oder Warenkorbseite nutzen sollten?
Ich würde mir angucken, was gerade der Status quo ist und dann schauen, was ist halt gerade wirklich das Problem. Springen viele Leute im Warenkorb ab oder springen sozusagen viele Leute im Checkout ab? Was ist die Add-to-Cart-Rate? Und dann gucken, wo der Drop-Off ist. Wenn viele Leute im Checkout abspringen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es meistens irgendwie an Informationen fehlt, die vorher gegeben werden müssen. Ja. Und dann kann man zum Beispiel überlegen, eine Warenkorbseite zu nehmen. Aber wir kommen ja sofort auch nochmal auf das Thema Versandkosten zu sprechen im Warenkorb. Und das ist dann egal, ob Seite oder Pushcard, das kannst du meistens überall spielen. Wenn aber viele Leute schon sozusagen das in den Warenkorb legen und dann da abspringen, würde ich vielleicht eher überlegen, und du hast gerade eine Seite, dass du dann eher den Pushcard nimmst.
Was ist da so eine ungefähre Benchmark von in den Warenkorb zu Checkout gestartet? Was ist da so, wo du sagst, sollte man sich nochmal näher angucken, ist eigentlich zu schlecht?
Eigentlich unter 60, unter 50%. Fashion-Shops sind nochmal ein bisschen eine Ausnahme, weil das da viele Leute gibt, die auch den Warenkorb einfach so als Platzhalter nutzen oder als Wunschliste, besser gesagt. Aber ja, unter 60% würde ich mir auf jeden Fall angucken, warum das so ist.
Ja, okay. Gut, finde ich auf jeden Fall spannend. Zwei Perspektiven hier. Ja. Immer bereichernd. So, und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, was den Warenkorb angeht, hast du jetzt gerade schon angeteast, nämlich die Versandkosten. Ja. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir eigentlich immer verändern, wenn Kunden bei uns neu anfangen, weil die Versandkosten einfach ein riesengroßer Hebel sind, um AOV zu erhöhen. Also wir haben schon einen AOV-Uplift von 50% bekommen, nur durch diese Versandkostenfreigrenze. Das ist wirklich so eine Sache von 2 Minuten mit einem riesen Impact. Und da ist auch wieder dieses Mindset bei vielen da, hey, ich will es den Leuten so einfach wie möglich machen, gerade wenn man noch nicht so viele Bestellungen hat, überhaupt erstmal Bestellungen, dann kann man ja hinten raus noch optimieren.
Ja.
Macht's auf gar keinen Fall. Seht zu, dass ihr diesen kostenlosen Versand als Anreiz nehmt, dass die Leute mehr in den Warenkorb reinlegen.
Genau.
Das ist natürlich auch eine Information, die super wichtig ist im Warenkorb. Egal, ob jetzt auf der Warenkorbseite oder im Slidecard. Da kann man ja super auch das Ganze irgendwie so visuell darstellen mit so einer Leiste, wo dann gezeigt wird, hey, noch 3 Euro bis zum kostenlosen Versand. funktioniert eigentlich fast immer.
Genau, entweder so oder einfach über einen Text zu arbeiten, geht da für solche Fortschrittsanzeigen auf jeden Fall. Was wir halt noch gemerkt haben, ist, dass es sehr viel Sinn macht, die Versandkosten auch transparent aufzulisten. Ne? Beispielsweise dann unten zu sagen, hier, das ist deine Gesamtsumme, das sind Versandkosten in Deutschland und das würdest du jetzt sozusagen zahlen oder Zwischensumme von den Produkten, dann Versandkosten und dann deine Gesamtsumme unten am Ende.
Ja.
Halt, dass du da dem Nutzer schon mal sagst, ey, wenn du unter einem bestimmten Schwellenwert bist, zahlst du halt 3,99 Euro Versandkosten nochmal dazu, dass er nicht 3, 4, 5 Steps weiter ist und seine Adresse eingegeben hat, E-Mail-Adresse, alles weitere und dann auf einmal sieht, Versand kostet mich jetzt 3,99 Euro, nee, gar keinen Bock da drauf. Genau, dass du da halt dann nicht die Absprünge sozusagen im Checkout hast, sondern dass du dann vorher schon mal informierst darüber und dann ist es sogar, wenn du das gut gemacht hast, meistens ein Anreiz, dass die Leute dann halt diesen Schwellenwert noch erreichen wollen.
Safe,
und dann am Ende da steht Versandkosten kostenlos.
Ja, ja, guter Punkt. Sieht man eigentlich als Standard in den meisten Online-Shops, irgendwie wird im nächsten Schritt berechnet.
Genau,
ne?
Ja, das ist, glaube ich, Shopify standardmäßig von den Themes her. Ja, man kann über sehr leichte Code-Einstellungen schon dafür sorgen, dass du, oder über Wording auch einfach, ne? Du kannst ja dafür sorgen, dass, wenn deine Hauptzielgruppe Deutsche sind, dass du dann Versandkosten in DE dahin schreibst und die drei Österreicher, die dann auf den Shop kommen, haben halt Pech gehabt, um das mal ganz nüchtern zu formulieren.
Ja, safe.
Du musst dann halt drauf gucken, wo du die größten Hebel hast.
Ja, guter Punkt, sehr guter Punkt auf jeden Fall, weil dadurch wird einem ja direkt vor Augen geführt, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, diese 4 Euro zu bezahlen. Dann mache ich mir immer für 10 Euro noch was im Warenkorb.
Genau,
lohnt sich. Ja.
Dann kostet das ja Girlmart-mäßig nur noch 6 Euro. Weißt du, wie ich meine?
Ja, safe. Aber
das
ist
halt das Ding.
Ohne Spaß, es funktioniert. Ich merke es immer wieder am eigenen Leibe so.
Definitiv.
Ist jetzt nicht so, dass mich 3 Euro jucken,
aber
ich bin schon so oft abgebrochen in irgendwelchen Jobs.
Weil man sich auch einfach verarscht fühlt. So
ja,
bisschen,
ist so.
Man
denkt sich so, ja, Versandkosten frei ab 200 Euro für Hundefutter. Leck mich am Arsch.
Ja, definitiv. Ich verstehe den Gedanken. Das ist dann halt so, dass du denkst, okay, ja, wenn ihr mir das vorher nicht sagen könnt und es steht ja wahrscheinlich schon vorher auf einer Produktseite irgendwo drauf, wenn du irgendwo drauf klickst, aber es macht halt kein Mensch.
Ja, und teilweise steht es auch nicht auf der Produktseite drauf.
Ja.
Da muss man halt in der Versandseite gucken. Hat man ja auch gar keinen Bock drauf.
Nee, definitiv.
Also das ist wirklich so ein Punkt. Beim Online-Shoppen kann wahrscheinlich jetzt jeder mitfühlen, wo man richtig aggressiv wird teilweise.
Ja, klar.
Wo man sich dann einfach aus Trotz denkt, ja gut, dann habt ihr mich auch nicht verdient als Kunden.
Ja, definitiv. Nee, das macht da deswegen sehr viel Sinn, die irgendwie transparent zu kommunizieren. Und im Endeffekt hast du dann halt genau dieses Ding, okay, du hast ihm das jetzt gesagt, dass ihr das habt und jetzt kann er selbst entscheiden, weil er noch nicht diesen Checkout-Prozess angefangen hat, ob er nochmal für 5 Euro was dazulegt oder dann halt abspringt.
Ja.
Und dann kannst du, wenn er dann immer noch abspringt, nochmal andere Maßnahmen sozusagen ergreifen.
Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, sehr wertvoll. Mhm. Dann hab ich noch eine Frage. Wenn wir jetzt mal diesen Slider oben haben mit kostenlosem Versand, was hältst du davon, da noch weitere Sachen zu ergänzen? So zum Beispiel, wenn du jetzt noch 30 Euro mehr reinmachst, kriegst du ein kostenloses Geschenk oder eine Überraschung oder einen Rabatt.
Kann gut funktionieren, je nachdem, was das Geschenk ist. Kann auch aus einem Business-Aspekt sehr sinnvoll sein, wenn du sagst, ey, wir haben irgendwie Produkte auf Lager, die wir absolut abverkaufen müssen und die können irgendwie ganz cool funktionieren. Hat Snox ja, glaube ich, mit so einem Fischerhut gemacht, aber auch andere Kunden von uns machen das gerade. Um nicht zu sagen, Snox wäre ein Kunde, das wäre gelogen. Kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren, muss man halt drauf gucken, dass das verständlich bleibt und man nicht irgendwie nachher so eine Progressbar mit 17 möglichen Steps da drin hat, um das dann wieder zu überreizen, zu übertreiben.
Ja, safe. Das ist auch immer mein erster Gedanke. Eigentlich geil. Muss man halt wirklich dann beobachten, ob es wirklich einen Impact hat. Und wenn es keinen Impact hat, würde ich es auch wieder rausnehmen. Weil das wirklich, am Ende, unser Gehirn ist zwar zu viel in der Lage, aber es lässt sich auch sehr schnell ablenken von
Dingen. Definitiv.
So, und deswegen würde ich auch immer darauf schauen, egal jetzt zu welchem Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, lieber sich auf die wesentlichen Sachen beschränken, als zu viele Informationen zu geben.
Ja, und im Zweifel dann halt, wenn man die Möglichkeit hat, einen AB-Test rausmachen und gucken, okay, wie verhalten sich die Zahlen dann.
Ja, safe. Alright, ansonsten noch eine Kleinigkeit, worauf ich immer achte, wenn wir an einfach so dieser im Frühjahrsputz dran sind, sage ich mal, im Online-Shops, dass halt die Buttonfarben, Add-to-Cart, jetzt sicher zu Kasse etc., dass die alle in der gleichen Farbe sind.
Ja.
Und vom Wording her finde ich bei dem zu Kasse-Button, finde ich jetzt sicher zu Kasse am besten. Da sieht man auch auschecken, zur Kasse etc.
Teilweise auch jetzt bezahlen, was halt gar keinen Sinn macht, aber
so, das sorgt dann bei mir auf jeden Fall so für Zweifel, weil ich mir denke, was ist jetzt los? Ja, also das kann ich auf jeden Fall nochmal so spontan mitgeben.
Genau, weil jetzt sicher zur Kasse auch einfach mal psychologisch psychologisch drauf geguckt. Du hast halt Call to Action, mach es jetzt, dann hast du sicher, um nochmal Vertrauen aufzubauen und du sagst, wo es hingeht, nämlich zur Kasse. Also ist jetzt keine krasse Erklärung dahinter, aber man kann so die Bausteine auf jeden Fall sehr gut begründen, warum die da sein sollen.
Ist so, auch wenn man es jetzt nicht testet.
Ja.
Das kann man einfach machen.
Genau. Sonst noch Thema Upsells im Warenkorb oder Cross-Sells oder was auch immer.
Ja.
Haben wir die Erfahrung gemacht, dass es oft gar nicht so sinnvoll ist, die mit drin zu haben. Einfach nur aus dem Grund, dass sie halt meistens eher ablenken und sehr viel Platz wegnehmen und dann halt oft irgendwie so diese Ramsch-Produkte sozusagen da nochmal angezeigt werden und gar nicht irgendwie gut überlegt, kompatible Produkte sozusagen. Deswegen da vielleicht auch nochmal checken, okay, macht es überhaupt Sinn, die anzuzeigen oder sollte ich nicht vielleicht vorher im ganzen Online-Shop-Prozess schon dafür sorgen, dass die Leute auf die Bundles kommen, die einen höheren AOV haben oder den dann auf der Produktseite, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, vielleicht erklären, warum jetzt ein Bundle sinnvoller wäre als das einzelne Produkt.
Ja, safe. Das Wesentliche ist eigentlich, dass du gerade auch schon gesagt hast, man muss sich halt einfach da mal logisch überlegen, macht das überhaupt Sinn?
Ja.
Wenn es keinen Sinn macht, denkt man sich, ist halt classy, shiny Object wieder. Oh, ich brauche Cross-Sell? Oh ja, mach einen Cross-Sell in den Warenkorb.
Ja.
Ist halt grundsätzlich nie gut.
Ja. Und jetzt auch nicht hingehen und sagen, Marvin und Beren haben gesagt, wir müssen Cross-Sells ausblenden, sondern denkt drüber nach, ob es für euch in dem Case Sinn macht.
Safe. Und guckt euch die Daten an.
Ja.
So, wenn ihr eine App dafür nutzt, dann kann man ja auch sehen, wie viel Prozent der Käufer haben jetzt irgendwie das Ding in Anspruch genommen.
Ja.
Wenn das halt irgendwie so 3% sind, würde ich halt eher das wahrscheinlich rausmachen.
Ja.
Wenn es eher so 20-30% sind, dann habt ihr die Bestätigung, das halt auch Sinn macht.
Dass es sehr gut funktionieren kann,
Und wichtig, wenn ihr es nutzen wollt und jetzt gerade noch nicht nutzt, aber denkt, ihr habt Produkte, bei denen es Sinn macht, wenn ihr Produkte habt für 80 Euro, die im Hauptfokus stehen, dann macht da keine Produkte rein, die 50 Euro kosten, weil da denkt man sich nicht, ja, gönne ich mir noch mal kurz spontan dazu, wenn ich eigentlich jetzt vom Mindset her dachte, ja, geil, ich gehe zur Kasse, kaufe was für 80 Euro, sondern halt eher irgendwas für so 10 Euro, was man nicht spürt. So, wenn ich jetzt ein Sofa kaufe, ich habe meiner Verlobten haben wir ein Sofa gekauft vor ein paar Jahren von Fettsack, das Ding kostet halt irgendwie 4.000 Euro. So, da denkst du dir bei dem 200 Euro Kissen, ja komm, was soll's, scheiß drauf.
Ist halt so prozentual die Relation, ne?
Ganz
wie
genau.
Es dann ist. Ja, definitiv. Also. Außer du hast halt ein Produkt, wo du sagst, ey, irgendwie wieder Nahrungsergänzungsmittel, wenn du das Produkt dazu kaufst, dann verbessert sich dann die Wirkung von dem ersten Produkt um 500% oder sowas. Aber das muss man dann erklären und auch begründen, warum
das
es so ist.
Das ist das Ding, man muss es halt erklären.
Genau, aber dann machst du lieber einen Fokus auf einen Upsell, der dann passend ist, anstatt irgendwie 20 andere sozusagen. Ja. Oh, wir könnten auch nochmal das hier mit anzeigen.
Genau so, Alter, genau so. Wir könnten ja nochmal. Ja, safe. Ja, das ist auch super wichtig, weil ich sehe auch häufig, dass es dann halt komplett buggt, ne? So, wenn die Leute dann halt nicht ein Produkt bei dir kaufen, sondern drei Produkte, sondern du hast zwei Cross-Sells noch mit integriert, dann sehe ich ja nicht mal, was ich jetzt mir in den Warenkorb reingemacht habe.
Ja.
Also, das ist ja viel wichtiger, dass ich da die Sicherheit habe, dass das funktioniert hat, als dass ich jetzt hier noch irgendwelche Möglichkeiten habe.
Definitiv.
Also sollte man auf jeden Fall, kann ich grundsätzlich empfehlen, einfach mal durch den eigenen Online-Shop selbst gehen mit einem 100%-Code und einfach mal ein paar Bestellungen durchführen.
Ja.
So wie halt Standardbestellungen ablaufen. Weil da fallen einem teilweise echt schon Sachen auf, wo man sich dann im Nachhinein denkt, dumm.
Ja, was machen wir hier überhaupt? Aber ey, Respekt, du hast es richtig hinbekommen mit dem richtigen Jingle dazu.
Danke. If you know, you know. So, dann haben wir noch das Thema Checkout.
Yes.
Last
but not least.
Ja, also wir haben ja bei Shopify, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Großteil hier hoffentlich mit Shopify arbeitet. Wir haben ja sowieso nicht viele Möglichkeiten, wenn wir jetzt nicht mit Shopify Plus arbeiten.
Ja.
Was man für Möglichkeiten hat, und das sollte man aus meiner Sicht auch nutzen, das Bild oben, wo das Logo angezeigt wird, es ist ein Bild. Das heißt, du kannst jedes Bild da reinmachen. Du kannst auch theoretisch ein witziges Gesicht machen und das da reinladen. Scheißegal, funktioniert alles.
Ja.
Ist eigentlich dumm, das nicht zu nutzen. Weil man
funktioniert technisch alles. Funktioniert nicht Online-Shop-mäßig alles.
Ja, genau, technisch alles. Dumm, das nicht zu nutzen, weil du hast hier die Möglichkeit, nochmal irgendwie ein, zwei Punkte zu kommunizieren. Was ich da auf jeden Fall machen würde, ist einfach Trust, Sicherheit, Bewertung, komm gut. Vielleicht nochmal irgendwie eine Lieferzeit, dass ich da transparent weiß, was Sache ist, oder eine Garantie.
Ja.
Aber am Ende das Wichtigste, Trust, wenn ich mich für eins entscheiden würde.
Ja, definitiv. Und ob dann One-Step oder Three-Step-Checkout, kann man dann von Situation zu Situation nochmal abwägen.
Ja.
Wie man das macht, ist halt auch schwer, das AB zu testen, weil es technisch einfach nicht geht. Deswegen kann man da vielleicht mal gucken, dass man 2 Wochen das eine laufen lässt und dann 2 Wochen das andere und die Zahlen damit dann mal miteinander vergleicht, um zu schauen, ne, wo sind die Absprungraten, wie verhält sich das und so weiter. Genau, aber sonst ohne Shopify Plus wird es sehr schwer, irgendwie was am Checkout zu machen.
Ja, safe, nur wieder Buttonfarbe, dass die halt irgendwie passt. So, ja. Aber das ist ja am Ende auch kein riesengroßer Hebel.
Man muss halt auch sagen, der Shopify Checkout ist per se schon mal sehr gut. Ja, also safe. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich weiß nicht, was genau Shopify immer claimt, der beste Checkout der Welt, glaube ich, zu sein oder sowas mit der höchsten Conversion Rate. Aber man kann da auf jeden Fall gut mit arbeiten und ja. Muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn
und man muss auch nicht, wenn man 50k Umsatz macht, Shopify Plus holen, um am Checkout Sachen anzupassen.
Definitiv.
Wenn man die Anfrage stellt, merkt man auch warum.
Ja, nee, aber ansonsten, wenn du dann Shopify Plus oder ein anderes Shopsystem hast.
Lass uns ganz kurz noch, bevor wir auf Shopify Plus gehen, weil was ja schon nochmal eine Sache ist, die man irgendwie so ein bisschen in der Hand hat, sind die Zahlungsanbieter.
Ja,
das ist ja für einen Checkout super relevant. Also da würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass du halt eine gute Auswahl hast von Zahlungsanbietern, die zu deiner Zielgruppe passen. So, wenn du eine alte Zielgruppe hast, schau, dass du halt irgendwie Kauf auf Rechnung mit drin hast und so weiter. Ansonsten PayPal muss auf jeden Fall mit drin sein. Amazon Pay kann bei einer bestimmten Zielgruppe sehr gut funktionieren, würde ich auf jeden Fall überlegen, mit reinzumachen. Klarna kann auf jeden Fall gut funktionieren. Gerade Ratenzahlung muss man natürlich schauen, weil auch viele Leute nicht angenommen werden etc. Aber das sind grundsätzlich mal Empfehlungen, die ich hier auch aussprechen kann.
Ja, definitiv. Kann ich bestätigen. Nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, und ein Gedanke noch dazu. Die Reihenfolge, wie die Zahlungsanbieter präsentiert werden oder was vorausgewählt ist, hast du ja schon auch in der Hand. Viele raten dazu, PayPal zu nehmen, weil es halt die meisten Leute nutzen. Du hast bei PayPal aber auch fast 3% irgendwie Gebühren. Wenn du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Giropay oder Kreditkarte sowas hast, hast du weniger Gebühren. Kann sich auch lohnen, das mal auszutesten. Einfach auch wieder, wie du gerade gesagt hast, mit dem Checkout 2 Wochen so, 2 Wochen so und gucken, was passiert, sage ich mal, von der Conversion Rate und auch von der Zahlungsart, die genutzt wird.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Hebel, um vielleicht irgendwie 1% Gebühren zu sparen an der Stelle.
Könnte man machen. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es fast keinen Unterschied macht in AB-Tests. Also es gibt auch AB-Testing-Agenturen da draußen, die das als scheinbar sehr potente Sachen herausgefunden haben. Bei uns hat es wenn wir es gemacht haben, fast nie funktioniert, also wirklich nie funktioniert.
Ja, interessant. Ja, ist auf jeden Fall ein Hebel, den man noch hat, ohne Shopify Plus. So, und jetzt kommen wir zu Shopify Plus. Was kann man da Schönes machen?
Oder andere Checkout-Möglichkeiten, keine Ahnung. Wenn du jetzt einen Shopware-Shop hast, dann kannst du natürlich auch sehr viel dran rumspielen. Das ist auch immer noch ein gutes Shop-System.
Ja, wenn du 27 Entwickler da hast.
ja, definitiv. Nee, was mit Shopify Plus auf jeden Fall ein relevantes Ding ist, ist so die Fortschrittsanzeige nochmal ein bisschen anzupassen und zu personalisieren. Du hast ja oben immer diese verschiedenen Steps, die angezeigt werden, dass du dann quasi gerade Warenkorb abgehakt und dann bist du jetzt gerade bei Adresse und als nächstes kommt irgendwie Versand oder sonstiges und dann kommt noch Zahlung und dann Bestätigung, dass man das irgendwie anpasst, auf sich personalisiert und möglichst auf wenige Schritte runterbricht. Kann man mit einem coolen Design noch spielen, hat bei uns immer sehr, sehr gute Erfolge gebracht.
Ja, einfach auch wieder, weil ich die Sicherheit habe, dass das, was ich hier tue, richtig ist. Ne?
Genau, Bestätigung sozusagen nochmal für das eigene Handeln zu bekommen. Auch da so eine, wir nennen das immer Inline-Validierung, dass wenn du sozusagen Vornamen ausgefüllt hast, ich gebe jetzt Marvin ein, dass dann ein grüner Haken kommt, okay, ist richtig. Und wenn du irgendwie Straße eingibst und die Hausnummer vergessen hast, dass dann auch ein X kommt und mit einem Hinweis dazu, dass du nicht erst alles eingibst, dann auf Weiter drückst und dann so eine Fehlermeldungsliste von 20 Sachen bekommst, sondern halt direkt die Sachen bestätigt bekommst.
Ja, safe. Boah, da muss ich gerade an so einen WooCommerce One-Page-Checkout denken. Boah,
ja, genau. Du drückst halt 5 Minuten lang alles da durch und nachher merkst du so, fuck, ich habe hier irgendwo eine Zahl falsch eingegeben.
Ja. Was machst du dann?
Ja, genau.
Schließen, Amazon kaufen.
Das ist halt der Worst Case für den Online-Shop dann, aber es wird sehr oft so passieren, ja.
Safe. Ansonsten, im Grunde, wenn man den Shopify Plus hat, aus meiner Sicht inhaltlich, was sollte ich hier noch, oder was hat man hier noch für Potenzial oder was sollte man hier noch kommunizieren? Im Grunde wieder Trust und Sicherheit.
Ja.
Also Bewertungen, Support, dass man dem vielleicht noch irgendwie mit reinmacht und halt einfach transparent so Lieferzeit, Garantie.
USPs vom Shop nochmal aufzeigen, zu sagen, das ist gerade eine gute Entscheidung, dass du hier im Checkout-Prozess bist, weil wir machen genau das und das für dich, was du dir auch erhoffst. Dafür musst du halt den Kunden kennen.
Marvin, wir pflanzen Bäume für deine Bestellung.
Das haben wir tatsächlich noch nie irgendwo mit eingebaut.
Lastig aus dem Ozean.
Ja, aber sowas könnte man, also ist ja auch was Positives, was der Shop hat. Deswegen, kann man da auf jeden Fall auch drüber nachdenken.
Ich habe mich nur lustig gemacht, weil ich einfach mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen, wie alle mit irgendwelchen Nachhaltigkeitszeug so werben.
Ja.
Obwohl man auf den ersten Blick sieht, dass es völlig unauthentisch ist.
Ja.
So, wenn es ein geiles Konzept ist und ich es auch abkaufe, mega geil und auch nice, dass es sowas gibt. an sich auch cool, dass solche Sachen immer mehr genutzt werden, weil es hat ja schon einen positiven Impact.
Ja.
Aber es ist halt irgendwie so, es hängt mir so zum Hals raus, wirklich.
Ja, wenn das halt so Greenwashing offensichtlich gemacht ist, ne? Aber wenn du zum Beispiel so Hunderunde mäßig bist und du halt wirklich sehr viel Geld für Tierheime spendest und Tiere in Not,
ey, das dein Hauptmotto ist, auf jeden Fall kommunizieren.
Muss das halt damit rein.
Ja. Den kauft man es ja auch ab, auf jeden Fall. Aber wenn so, ich habe DHL Go Green und ich pflanze einen Baum für deine Bestellung, wenn das so die
Haupt-USPs
sind, dann hat man andere Probleme, dann steht halt irgendwas nicht mit dem Konzept.
So. Definitiv, dann nochmal vielleicht das Produkt hinterfragen.
Ja, safe.
Ja, nee, aber ansonsten, was wir immer nochmal wieder hinterfragen, ist so das Thema Express-Checkout, gerade bei einer älteren Zielgruppe, wenn es von Shopify above the fold ist, weil so eine ältere Zielgruppe dann meistens einen Kundensupport schreibt, so, kann ich hier nur mit PayPal oder Amazon bezahlen, weil die halt nicht checken, dass drei Schritte später, wenn die alle Informationen ausgefüllt haben, erst die richtigen Zahlungsdienstleister kommen und da dann auch noch eine Kaufaufrechnung mit dabei ist. Da entweder dann irgendwie gut erklären oder halt ausblenden funktioniert teilweise auch sehr gut.
Ja, spannendes Ding auf jeden Fall.
Haben wir noch irgendwas aufgeschrieben?
Nö, ich glaube, das waren die Sachen.
Ey,
ohne Spaß, mir hat's Bock gemacht. Ich glaube, da waren richtig viele geile Punkte dabei. Also, ich bin mir sicher, es hat sich gelohnt, hier zuzuhören.
Stunde 30 gequatscht, aufgeteilt auf zwei Folgen, ist auch sehr cool.
War nice. Also, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann geht auf jeden Fall jetzt in den E-Commerce Decoded Podcast und zieht sie euch rein. Und ansonsten hoffen wir beide, dass was Geiles für euch mit dabei war.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Danke auch für deine Zeit, Marvin. Das waren wirklich geile Impulse. Auch ein, zwei Sachen, die mir auf jeden Fall nochmal die Perspektive erweitert haben. Von dem her, vielen Dank fürs Knowledge und nächste Mal.
Gebt uns gerne mal Feedback, wie ihr es fandet. Vielleicht kann man das ja in Zukunft mit anderen Themen nochmal öfter machen.
Safe, gerne. Gerne bei Instagram schreiben. Freut mich.
Dankeschön.
Alright,
ciao,
bis dann.
Ciao.
Tschüssi. Was kann man jetzt noch klicken zum
mach irgendwas, komm hier.
Fair. Oh, wenn ich das gewusst hätte, den hätte ich schon vorher genutzt. Alright, haut rein, ciao.